Dankeschön, Frau Fels. Meine Damen und Herren, Señoras y Señores. Ich fand es unheimlich interessant bis jetzt. Ich habe wahnsinnig viele Aufzeichnungen gemacht und würde also auf sehr, sehr viele Dinge, die beschrieben worden sind oder genannt worden sind, gern eingehen. Ich werde zum Teil versuchen, kleine Schlenker zu unternehmen, aber darf mein eigentliches, wenn auch nur sehr kurz gefasstes Thema nicht vergessen. Ich will Ihnen kurz darstellen, wie sich der Rohstoffsektor aus Sicht der Entwicklungszusammenarbeit darstellt. Nicht erst seit, sagen wir mal, den massiven Preisanstiegen bei den mineralischen Rohstoffen ab 2004 ist der Rohstoffsektor für die Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiges Thema. Wir haben bis jetzt Aspekte der Rohstoffindustrie gesehen, die sehr viel zu tun haben mit Umweltschäden massiver Art, die weit verbreitet sind mit sozialen Ungerechtigkeiten. Gleichzeitig, und ich will also nicht das stark abgegriffene Bild des Fluchs und des Segens bemühen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass der Rohstoffsektor für viele Länder, insbesondere in den letzten Jahren, die Möglichkeit aufgemacht hat, sich wirtschaftlich außerordentlich stark zu entwickeln. Für Kolumbien habe ich leider keine Zahlen im Kopf. Für Peru sieht es folgendermaßen aus. Also seit 2005 bewegen sich die Einkünfte aus dem Sektor der mineralischen Rohstoffe in der Größenordnung von 3 bis 5 Milliarden Dollar pro Jahr. Chile hat bei einer Einwohnerzahl von 15 Millionen ein jährliches Einkommen aus vor allem dem Kupferbergbau von zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das war nicht immer so. Und damit komme ich also zu meinem ersten Mikrothema, nämlich die Besteuerung. Die ersten Steuern fielen an im Jahr 2003. Obwohl der Bergbau privatisiert worden ist, wie vielleicht wenige von Ihnen wissen, durch Pinochet im Jahr 1978. César hat als ganz besonders schreckliches Beispiel aufgeführt eine 10-jährige Steuerabstinenz. Bei einem Kauf von etwa 100 Millionen Dollar, anschließender Verkauf 1 Milliarde Dollar. Ich weiß nicht genau, welche Firma er meint. Falls es La Disputada sein sollte, oberhalb von Santiago, da sind es 25 Jahre. Gekauft für 100 Millionen Dollar, verkauft für 1 Milliarde Dollar. Und niemals Steuern gezahlt. Warum? Das ist zum Teil anzulasten natürlich einem lückenhaften Besteuerungssystem und natürlich dem Willen der Unternehmen, sagen wir, die Besteuerung zu optimieren, um es freundlich zu sagen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Besteuerung des Rohstoffsektors wahnsinnig kompliziert ist. Das wiederum hängt damit zusammen, dass die Anfangsinvestitionen unvorstellbar hoch sind. Wir haben vorher Zahlen gehört, 4 Milliarden US-Dollar oder 4 Milliarden Euro etc. Für eine Anfangsinvestition in ein Projekt. So, das ist nur zu machen, indem natürlich ein Instrument greift, das heißt Loss Carry Forward. Das heißt, ich darf meine Verluste fortschreiben über die nächsten Jahre. Anders geht es gar nicht für einen Unternehmer. Und daher kommt es natürlich, dass es völlig legitim ist, dass ein Riesenprojekt über 5, vielleicht 10 Jahre keine Steuern zahlt. Nur, das wird auch ausgenutzt. Es gibt ein gewöhnliches Verfahren, das ist Transfer Pricing. Wie verringere ich künstlich meinen Gewinn? Und darüber also will ich mich jetzt nicht auslassen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Der Rohstoffsektor, wenn er richtig gemacht wird in dem Land, kann enorme Beiträge leisten. Er muss allerdings flankiert sein durch eine solide rechtliche Struktur und durch Institutionen, die in der Lage sind, geltende Gesetze durchzusetzen. Jetzt will ich zum zweiten Punkt kommen, also es wird völlig unordentlich. Das sind nämlich so viele interessante Sachen bei dieser ganzen Geschichte. So, das zweite ist, was machen wir nun, wenn wir ein Land sehen, in dem wir enorme Rohstoffvorkommen haben und das Land braucht das Geld? Sollen wir sagen, Leute, also wartet erstmal, bis ihr einen ordentlichen Rechtsrahmen habt und Institutionen aufbaut, das dauert 10 Jahre, aber danach funktioniert das. Geht nicht. Gleichzeitig haben wir also einen enormen Hype in den vergangenen wenigen Jahren erfahren, der sich richtet an die Regierungen, und zwar mit dem Vorschlag, die Regierungen zu beraten hinsichtlich der Vertragsabschlüsse mit den meistens international aufgestellten Unternehmen. Ein optimaler Vertrag, in dem also steuerrechtliches, umweltrechtliches, sozialrechtliches und so weiter beschrieben wird. Nur, was macht eine Regierung mit einem Supervertrag, aber ohne Institutionen, die darüber wachen können, dass die Klauseln, die dort formuliert sind, eingehalten werden? Das heißt, wir sehen aus Sicht der Entwicklungszusammenarbeit eine Riesenaufgabe, vor allem darin, den Rechtsrahmen zu ordnen, Institutionen aufzubauen und uns an das unsäglich komplizierte Thema der Besteuerung bzw. Abgabenregelung zu machen. Jetzt mache ich noch einen kleinen Ausflug in Dinge, die vorher genannt worden sind. Es gibt eine Riesenkonfusion zwischen Royalties und Besteuerung. Also Royalties 3%, 5%. Die einzige Form, die Industrie richtig mit Abgaben zu versehen, ist die Besteuerung, die Gewinnbesteuerung. Royalties ist ein Medium, das ist eine Krücke, die zum Einsatz kommt, weil sie einfach einfach zu erheben ist. Aber furchtbar ineffizient. Ich fasse es nochmal zusammen. Die Besteuerung ist ein Riesenthema für das BMZ in ihrer Entwicklungszusammenarbeit. Auf Themen wie Umweltfragen und Sozialgesetzgebung will ich gar nicht so stark eingehen. Ich denke, das sind Felder, die möglicherweise später zur Sprache kommen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass Transparenz, auch eines der Hype-Themen im Rohstoffsektor, für gewöhnlich beschränkt wird auf EITI, sprich die Offenlegung der Zahlungen, die von den Betrieben geleistet werden, an die Regierungen. Die wahre Korruption fließt nicht über die Besteuerung. Die größten Geldtransfers im Rohstoffbereich gehen im Geldkoffer am World Economic Forum von einer Hand in die andere. Und da können Sie EITI machen, so viel Sie wollen. Entschuldigen Sie mal eine ganz kritische Anmerkung, das sollte ich als BMZler hier gar nicht tun. Was ich sagen will, ist, dass die Sache oft komplizierter ist, als man sie sich vorstellt. Wenn Sie Transparenz herstellen wollen, was ein wirkliches Requisit ist für einen funktionierenden Rohstoffsektor, dann müssen Sie anfangen bei der Konzession und müssen aufhören bei den Bergbaualtlasten. Wer ist verantwortlich für die Sauereien, die heute noch da liegen? Wer ist Rechtsnachfolger der Firmen, die das hinterlassen haben, was heute unter Umständen noch viel, viel schlimmer ist als das, was verursacht wird durch heute operierende Firmen? Sie brauchen einen Sektor, der von Anfang bis Ende funktioniert. Sie dürfen keine Ausschnitte sich auswählen. Und darin sieht das BMZ heute, das BMZ versucht sich mühevoll aufzustellen auf dem Rohstoffsektor, weil das lange Zeit vernachlässigt worden ist. Aber darin sieht das BMZ heute die ganz, ganz großen Herausforderungen. Sie müssen den Sektor von A bis Z durchbuchstabieren. Und Sie müssen vor allem Wert drauf legen, dass bei dieser ganzen Geschichte ein vernünftiges Gleichgewicht erzielt wird. Ein Interessensausgleich zwischen den Unternehmen und den Staaten und der Bevölkerung. Denn es ist leider so, ohne die Unternehmen läuft im Rohstoffsektor gar nichts. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Renner. Ich habe nur noch eine ganz kleine Nachfrage. Und zwar, das Thema ist ja Handlungsmöglichkeiten und Wahrnehmung von Verantwortung. Wie würden Sie definieren, wie definiert das BMZ seine Verantwortung für eine, ich sage es mal mit diesem Schlagwort, nachhaltige Rohstoffwirtschaft?
Also, ich bin der Frage natürlich vollkommen ausgewichen. Aber das liegt auch daran, dass ich gar keine Antwort dafür habe. Das BMZ sieht sein Aktionsfeld tatsächlich in der Zusammenarbeit mit den Regierungen. Das ist also die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die für gewöhnlich bis auf wenige Ausnahmen Zusammenarbeit betreibt mit den Regierungen und Regierungen dabei unterstützt, also das Recht aufzubauen und eben danach durchzusetzen.